Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute mit der Woche bis zum 21. Juni. Wir zeichnen am Morgen auf und wir feiern eine Premiere. Bei mir ist heute nämlich sowohl Michaela Tix als auch Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Michaela, ich glaube, du hast eine Premiere bei uns im Podcast. Ich wage mich daran zu erinnern, dass wir einmal zusammen mit unserem Kollegen Heiko Lohmann, als wir noch Gäste hatten, eine Folge zusammen aufgenommen haben im Podcast. Verrate doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was du so machst, wer du bist.
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin einer der Energate-Urgesteine. Da gibt es ja so ein paar bei Energate. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Redaktion und ja, verantworte das Ressort Gas und Wärme und bin auch in der Redaktionsleitung vertreten. Ja. Ich werde auch, glaube ich, heute von einer Tagung berichten, die sich rund um die Wärme dreht.
Okay.
Da freue ich mich drauf.
Da sind wir gespannt drauf. Ruben, du warst vor kurzem schon mal auch hier im Podcast, als es um die Stadtwerke Oranienburg ging. Das passt ganz gut, weil in der kommenden Woche haben wir auch einen Digital-Talk genau zu dem Thema, den wir zwei beide moderieren. Heute bist du im Podcast dabei. Vielleicht, wer die Folge nicht gehört hat, vielleicht verrätst du auch noch mal ganz kurz, was du so machst bei uns.
Ja, genau. Ich gehöre auch zur Redaktionsleitung bei Energate, habe so ein bisschen die Themen, die Unternehmensberichterstattung, das, was wir als Markt und Industrie bezeichnen, auf dem Zettel. Das sind so meine Bereiche, Stadtwerke Oranienburg, vielleicht den Schlenk noch, wer das nicht mitbekommen hat. Das war das Stadtwerk, was keinen Neukunden mehr ans Netz anschließen wollte, was für einen kleinen man kann schon fast sagen, Eklat in der Energiewirtschaft gesorgt hat. Und darüber lohnt es sich natürlich zu reden. Und das machen wir dann in der kommenden Woche, unter anderem auch mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Oranienburg. Und Stadtwerke ist auch mein Stichwort für heute. Diese Woche waren ein paar Pressekonferenzen zum Teil auch. Und da mache ich so einen kleinen Roundup, was die Stadtwerke eigentlich aktuell gerade beschäftigt.
Genau, wir fischen jeweils auch so ein bisschen eure Highlights der Woche raus und da bist du schon bei deinem Thema in dieser Woche. Du beobachtest ja für uns vor allem so ein bisschen, was bei den Unternehmen passiert, welche Entwicklungen es dort gibt. Und diese Woche gab es einige Stadtwerke-Bilanzen und wir wollen das mal zum Anlass nehmen, da drauf zu gucken und mal so ein bisschen zu diskutieren. Wie geht es den Stadtwerken? Was sind die Herausforderungen? Lass uns doch damit mal einsteigen. Welche Bilanzen hast du gehört und ja, welche Parallelen lasse ich da so rausziehen bei den Stadtwerken?
Ja, also wir haben aktuell Saison der Geschäftsbilanzen bei den Stadtwerken, kann man glaube ich sagen. Diese Woche waren mehrere. Ich selbst war in Krefeld auf der Pressekonferenz. Darüber hinaus haben wir gecovert noch weitere Münster, Düsseldorf, Osnabrück und viele kleinere auch, die dann vielleicht nicht ganz so viel Aufsehen erregen. Und klar, da zeichnen sich ganz klar Themen ab, die die Stadtwerkewelt aktuell gerade beschäftigen. Man muss vielleicht vorab sagen, dass die Bilanzen von Stadtwerken selbst gar nicht so spannend sind. Das Geschäft ist sehr stabil und die Stadtwerkewelt ist auch gar nicht so stark den konjunkturellen Schwankungen ausgesetzt. Also wer da große Stories allein von den Bilanzen erwartet, den muss ich enttäuschen, aber diese Pressekonferenzen sind natürlich ein absoluter Temperaturmesser. Wie geht es den Stadtwerken? Was beschäftigt sie? Und was ich ganz klar rausgehört habe als große Zukunftsherausforderung ist die Wärmewende. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, denn die Stadtwerke sind ja in der Regel die Wärmeversorger auch vor Ort. Und da gibt es ja jetzt, da ist gerade sehr viel Bewegung drin, Stichwort Dekarbonisierung, da müssen viele Wärmenetze ohnehin sozusagen auf regenerative Energiequellen umgestellt werden. Und darüber hinaus gibt es ja noch den politischen Plan, dass die Fernwärme neben der Wärmepumpe sozusagen der neue, der Player wird oder die Branche, die halt die Gasheizungen ersetzen soll. Und da ist ganz schön viel Bewegung drin, da ist auch viel Unruhe drin, aber man merkt, das zeichnet sich für viele jetzt am Horizont ab mit der kommunalen Wärmeplanung. Da sind viele noch nicht sehr weit, sondern da werden gerade viele Pläne gemacht, viele Überlegungen, und es zeigt sich, dass jedes Stadtwerk, jede Stadt, jede Gemeinde da natürlich auch unterschiedlich ist. Da gibt es keine Blaupause, die man auf alle Städte drauflegen kann und schon hat man die Wärmewende. Also da ist auf jeden Fall bei dem Thema, tut sich ganz schön viel und man merkt, da ist an den Geschäftsführungen der Stadtwerke, ja, da rauchen gerade die Köpfe.
Kann ich mir gut vorstellen. Es geht vor allem ja um richtig große Summen. Allein schon bei der Wärmewende. Gleichzeitig führt die Wärmewende ja auch mit, genauso wie andere Dekarbonisierungsvorhaben dazu, dass die Stromnetze massiv ausgebaut werden müssen, gerade auch bei den Stadtwerken. Das heißt, da entsteht ein enormer Investitionsbedarf. Zeichnet sich da irgendwie was ab? Kann man rauslesen, wie die Stadtwerke damit umgehen? Sind die Ansätze da sehr unterschiedlich oder haben die sich dazu überhaupt geäußert aktuell?
Also da habe ich so ein paar Äußerungen im Kopf, die ich wahrgenommen habe. Das eine ist zum Beispiel die Sorge, dass die Fördermittel nicht ausreichen. Das ist so vielleicht schon mal der politische Appell, den ich so wahrgenommen habe. Da gibt es ja das die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, so heißt die BEW, da fordert die Stadtwerke Welt, dass dieses Förderprogramm massiv ausgeweitet wird, weil sonst zu befürchten ist, dass die Stadtwerke um diese Fördermittel konkurrieren. Der Gedanke gefällt natürlich niemandem da so recht. Und diese Investitionsvolumen, die da anstehen, das ist das zweite große Thema, was ich gehört habe. Da geht es um das größere Thema Finanzierung, denn nicht nur beim Ausbau der Wärmeversorgung, sondern auch in vielen anderen Bereichen stehen die Stadtwerke vor großen Investitionsvorhaben. Und auch da müssen sich viele Unternehmen jetzt Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Da habe ich zum Beispiel gehört, dass manche Städte ihren Stadtwerken Nachrangdarlehen zur Verfügung stellen oder überhaupt nochmal irgendwelche Kapitalzuschüsse diskutiert werden. Das ist natürlich für die Kommunen auch ein Kraftakt. Das ist jetzt auch für viele Städte kein Selbstläufer. Ein anderes Thema ist die Partnersuche, häufig auf Projektebene. Das heißt, wir diskutieren nicht darüber, dass die Stadtwerke sozusagen nochmal neue Partner, neue Gesellschaften an Bord nehmen. Das ist in vielen Städten nicht oder politisch nicht unbedingt gewünscht. Aber dass man zum Beispiel, das haben wir bei den Stadtwerken Münster, beim Stadtwerken Münster gesehen, die beim Ausbau des Glasfasernetzes einen Investor an Bord nehmen. Und solche Modelle werden jetzt auch viel diskutiert.
Ja, das ist ja spannend. Da haben wir zuletzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, dass diese Finanzierungsfrage natürlich jetzt ganz, ganz drängend wird und dass die auch gerade die Stadtwerke eben auf der Suche nach neuem Eigenkapital sind, weil sie so einen hohen Bedarf an Investitionen haben, dass sie viel, viel Fremdkapital aufnehmen müssen, was dann im Endeffekt die Eigenkapitalquote der Unternehmen irgendwann auch in ein kritisches Level bringt. Und da nimmst du aber mit, dass es da durchaus die Bereitschaft gibt, neue Wege zu gehen, so wie ich das gerade verstanden habe.
Ja, das ist aber aus der Not geboren. Ich glaube, dass viele Stadtwerke da jetzt nicht unbedingt, dass es sie in diese Richtung drängt. Aber man muss natürlich kreativ werden. Und die Branche, also die beiden großen Branchenverbände BDEW und VKU, sind da ja auch schon mit einem Modell, mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, dass es dort einen Energiewendefonds geben soll, der sozusagen helfen soll, diesen Finanzbedarf in irgendeiner Form zu decken. Also so eine Mischform, wenn man will, öffentliches und privates Kapital.
Wärme ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben eigentlich ja immer beim Thema Energiewende viele Jahre nur über den Stromsektor gesprochen. Die anderen Sektoren haben wir schön außer Acht gelassen. Das dreht sich aber natürlich irgendwie mit einem eher negativen Aufschlag bei der ganzen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Aber die Wärmewende ist jetzt tatsächlich bei den Unternehmen angekommen und eben auch ganz zentral in unserer Berichterstattung bei vielen Veranstaltungen, Konferenzen. Michaela, du warst diese Woche auch bei einer Veranstaltung, die war, glaube ich, in Duisburg warst du?
Ja, genau, ich war in Duisburg. Das ist eine Traditionsveranstaltung vom Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung. Die haben sich einen Partner gesucht, die Universität Duisburg-Essen. Ja, die treffen sich einmal im Jahr in Duisburg. Ich glaube, zum 22. Mal war die Veranstaltung schon da. Ich bin die letzten Jahre mal gerne hingefahren, weil man so ein bisschen ja nicht nur die wirtschaftlichen Fragestellungen hinbekommt, sondern auch mal so ein paar Impulse bekommt. Was wird denn bei der Technik, also beim Technik-Lehrstuhl diskutiert? Das war eigentlich, ja, war mal wieder spannend.
Ist ja gar nicht so weit weg von unserem Hauptsitz in Essen, eigentlich eine kurze Strecke, wobei du bist Rheinländerin, aber auch vom Rheinland ist Duisburg ganz gut erreichbar. Was waren denn die Top-Themen bei der Veranstaltung dieses Jahr?
Ja, ich glaube, das große Top-Thema der Veranstaltung überhaupt in der KWK-Branche ist ja, wird das KWK über 2026 hinaus verlängert? Ja, da war jetzt mal so die große Frage, ne? Die Branche fordert schon seit Monaten, Jahren eigentlich schon, dass sie da Planungssicherheit braucht. Zu Gast war ein Referatsleiter aus dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium, Franz Wilhelm Iven. Der hat ganz viel Optimismus verbreitet, hat gesagt, ja, auch die Bundespolitik in Berlin weiß, das KWK ist tot, wir können keine Projekte mehr umsetzen, da muss jetzt was passieren, wir müssen was machen. Ja, und er hat wirklich die Hoffnung geäußert, dass das jetzt noch vor der Bundestagswahl safe wird. Ich habe allerdings mit einigen Branchenteilnehmern am Rande gesprochen. Die freuen sich über so Statements natürlich, das ist klar. Aber ja, der Optimismus, dass das jetzt wirklich klappt, dass grünes Licht aus Brüssel kommt, der ist jetzt nicht ganz so da. Also da gibt es Zweifel zumindest, sag ich mal.
Die sind ja auch durchaus berechtigt, denn auf Bundesebene gab es zuletzt ja auch Signale, dass die KWK-Förderung vielleicht auch nur um ein Jahr verlängert hat, bis dann der neue Kapazitätsmechanismus starten soll. Auf der anderen Seite gab es jetzt gerade in den letzten Tagen auch ein CDU-Papier, in der sich zumindest die CDU dafür ausspricht, die KWK-Förderung deutlich zu verlängern, also sie parallel zu einem eventuellen neuen Kapazitätsmechanismus auch weiterhin erstmal so weiterlaufen zu lassen. Wäre das denn im Sinne der Branche, die KWK-Förderung, so wie sie bisher war, auch einfach weiterlaufen zu lassen oder gibt es da auch Anpassungsbedarf?
Ja, ich glaube mal, also die Hoffnung, der Optimismus, dass es mindestens ja Verlängerung gibt, also so eine Art KWK-Verlängerung light, der ist schon da, ne, dass man einfach eine Verlängerung der Zeit reinbekommt, dass nicht 2027 dann Stopp ist und dass man einfach wieder Projekte angehen kann in den Stadtwerken. Es gibt auch Stimmen, die sagen, noch eine große Reform wär nötig. Herr Iven hat auch gesagt, das hält er auch für möglich. Das große Thema ist natürlich, die ganzen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, da gehen natürlich die Stunden runter, ne? Das Netz wird geflutet mit erneuerbaren Strom. Das heißt, die Betriebsstunden, die durchlaufen, die werden weniger. Da stellen sich die Unternehmen natürlich auch jetzt schon drauf ein. Also zum Beispiel am Tag vorher, vor der Tagung hat Stadtwerke Duisburg eingeladen. Die haben eine hochflexible, modular aufgebaute Kraft-Wärme-Kopplung jetzt letztes Jahr ins Netz genommen. Das ist halt spannend. Das sind 7 Module. Das heißt, die läuft dann nicht immer nonstop durch, sondern man kann halt wirklich variieren, wie viel Strom braucht man wirklich in jeder Stunde oder jede Viertelstunde. Und das ist so der neue Trend. Aber die Frage ist natürlich, bis jetzt ist das KWK auf Arbeit, also auf Betriebsstunden ausgelegt. Und da sagt die Branche schon, da muss sich was ändern, ne? Wir müssen auch so eine Art Leistungsvariante halt in die Förderung reinbekommen, weil sonst lohnt sich das alles nicht.
Das heißt, wenn sich die Anlagen am Strommarkt orientieren, ein Strommarkt, der immer stärker von erneuerbaren Energien geprägt ist und auch viele Stunden hat und auch noch mehr haben wird, in denen es Stromüberschüsse eigentlich eher gibt, dann werden die Anlagen nicht gefragt und in der Zeit verdienen sie dann eigentlich kein Geld und stattdessen gibt es ja schon seit längerem eigentlich auch eine Diskussion, darum geht es ja auch bei den wasserstofffähigen Gaskraftwerken, dass die vor allem dafür bezahlt werden, dass sie da sind, dass sie einspringen können, damit die auch einfach ihr Geld verdienen, das sie brauchen, sonst baut die auch keiner.
Ja, genau. Da ist es ja im Endeffekt immer noch, die Branche jammert, die Politik hat das immer noch nicht verstanden, dass Leistung halt sehr wichtig ist, ne? Und dass das jetzt verstanden werden muss, ne? Dass da einfach Betriebsstunden runtergehen und dass die Modelle ändern müssen.
Bei der KWK stellt sich ja eigentlich auch die Frage der Umrüstung auf Wasserstoff. Also das ist das auch ein Thema bei der jetzigen Diskussion, wenn wir über die Verlängerung des KWK-Gesetzes reden, muss da sozusagen schon antizipiert werden, dass diese Anlagen ja perspektivisch auch auf Wasserstoff umgerüstet werden müssten?
Ja, das ist so, ne? Also es gibt insgesamt 360.000 KWK-Anlagen in Deutschland. Die sind auch teilweise weit weg vom Kernnetz tatsächlich. Die Frage ist natürlich, was passiert dann mit denen, ne? Also zum einen, dass man vielleicht regional einfach Wasserstoff erzeugt an Standpunkten oder an Standorten, wo einfach man sieht, es kommt kein Kernnetz in die Nähe. Und, das ist natürlich eine Option. Die zweite Option ist aber auch, dass es bei den Peakern, ne, es gibt ja noch das neben dem KWK-Gesetz, das ist ja eine kleine Konkurrenzsituation sozusagen, gibt es ja die Kraftwerksausschreibungen, die jetzt vor der Tür stehen und da hat die Branche auch so ein bisschen Angst vor, ne, dass die denen einfach zu viel Platz wegnehmen. Also ich weiß nicht, wer es nicht weiß, also das sind ja die großen Ausschreibungen, die hier vor der Tür stehen, das sind 10 GW, die jetzt ins Netz kommen sollen. Und da fragt sich dann die KWK-Branche schon, wo bleiben wir denn? Ne? Lassen die uns noch viel Platz? Die Übertragungsnetzbetreiber wollen diese Gaspeaker, die haben ja keine Wärmeauskopplung in der Form, das ist schon eine Konkurrenz für die. Die sagen, nehmen uns jetzt alle Stunden weg. Haben wir dann noch genug Platz für unsere Anlagen?
Gab es denn sonst irgendwie, du hast ja gesagt, es geht vor allem auch um technische Themen bei der Veranstaltung. Gibt es denn eben vielleicht neben dem Thema Wasserstoff irgendwie auch noch andere Innovationen, die die KWK-Branche beschäftigen?
Ja, die machen inzwischen echt ganz viel, muss man sagen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir waren in Duisburg, da ist einfach mal dieses modular aufgebaute, die KWK-Anlage, aber da gibt es auch eine große Großwärmepumpe, die Stadtwerke gucken da halt auch über den Tellerrand und schauen, was passt zu unseren KWK-Anlagen, was können wir ergänzen, wie können uns die IKWK-Ausschreibungen dabei helfen. In Duisburg zum Beispiel ist eine große Anlage geplant am Klärwerk der Stadtwerke, oder der Stadtwerke nicht, der Kommune. Und da werden einfach, Wärme aus Abwärme wird dann einfach ins System gebracht und wird dann die KWK-Anlage ergänzen. Ja, zweites großes Thema fand ich super spannend tatsächlich. Da war ein Professor zugegen aus Hamburg, der irgendwie erzählt hat, es gibt neue Ideen oder gibt schon seit Jahren eigentlich neue Ideen dazu, dass sich das Fernwärmenetz einfach der Ausbau beschleunigen kann oder soll. Ja, der hat gesagt, so wie wir jetzt bauen, so kann es einfach nicht weitergehen. Es wird ja ganz viel aufgebuddelt, Rohre verlegt, verschweißt, mit Muffen alles zusammengetragen. Da muss ich jetzt was tun, weil wir brauchen viel mehr Tempo, weil der Fernwärmegipfel hat ja beschlossen, 100.000 neue Anschlüsse pro Jahr. Das schaffen wir mit den konventionellen Methoden gar nicht. Da muss Tempo rein, da muss was passieren. Da gibt's auch neue Techniken, aber ja, da sind wir noch an den Kinderschuhen tatsächlich. Und das Regelwerk passt eigentlich auch nicht, ne? Also wir haben eine DIN-Norm in Deutschland, die klar sagt, wie ein Fernwärmenetzausbau passieren muss. Und da braucht man ein bisschen Fantasie und ein bisschen Mut auch vielleicht mal abseits vom Regelwerk was zu machen. Und da hat er sehr für plädiert.
Der Fernwärmeaufbau ist ja auch unheimlich aufwendig, das muss man ja einfach sagen. Ganz viele Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer hoffen natürlich darauf, dass die Fernwärme zum Haus kommt, damit kein großer Umbau im Haus dann an sich eigentlich nötig ist oder die neue Heizung kommen muss. Ein Umbau im Haus ist natürlich trotzdem erforderlich, aber das wird auch in den Straßenbildern sichtbar. Auch darüber haben wir auch hier schon das ein oder andere Mal gesprochen. Bei der eWorld, bei der Energiemesse, haben wir mit der Technikvorständin der Rheinenergie, des Versorgers aus Köln, auch genau darüber gesprochen. Das wird sichtbar und das wird die Leute auch nerven, wenn über Monate große Straßen blockiert sind, weil dort die großen Fernwärmenetze ausgebaut werden. Und da ist natürlich jeder Optimierungsvorschlag, glaube ich, eine ganz große Hilfe, eine technische Erleichterung. Und Bürokratie, ja gut, ist natürlich wie bei allem irgendwie bei uns, würde natürlich helfen, dass der Ausbau, der wirklich auch einfach massiv passieren muss, dass der erleichtert wird.
Ja, aber nicht nur ich war ja unterwegs, Chris, du warst ja auch unterwegs und nicht nur in Deutschland, sondern bist auch hier über die Ländergrenze gefahren, warst in der Schweiz. Was war denn bei dir so los die Woche?
Ja, letzte Woche habe ich hier im Podcast von unserer Veranstaltung in Wien berichtet. Da ging es um das Thema auch Finanzierung, womit wir heute eingestiegen sind. Jetzt war ich in St. Gallen, war ich das erste Mal, ein sehr schönes Städtchen und da fand eine Wasserstoffkonferenz statt, die nennt sich St. Gallen Wasserstoff Summit. Fand so in der Form jetzt auch das erste Mal statt. Ich habe den Auftakt der Veranstaltung zusammen mit unserem Schweizer Kollegen Mario Graf moderiert. Und das war durchaus spannend, weil die Schweizer haben verschiedene Vertreter aus unterschiedlichen europäischen Regionen eingeladen, die alle von ihren Wasserstoffstrategien berichtet haben. Und ja, da gab es einige interessante Erkenntnisse.
Wie wird das Thema Wasserstoff ganz grundsätzlich in der Schweiz diskutiert?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, da muss man sagen, das ist genau der Aufhänger, warum diese Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat. Also während Vertreterinnen aus Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich alle von ihren Wasserstoffstrategien berichtet haben, teilweise gibt es Wasserstoffstrategien in deutschen Bundesländern zum Beispiel auch schon seit 2020, da waren Bayern und Baden-Württemberg da und haben davon berichtet, gibt es das halt in der Schweiz noch nicht. Also es gibt keine Wasserstoffstrategie und es gibt auch noch keine ganz konkreten Pläne zum Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Also es gab in mehreren Vorträgen, gab es immer eine Folie, so sieht das europäische Wasserstromnetz aus. Und die Schweiz war jedes Mal ein weißer Fleck und das besorgt die Schweizer natürlich schon. Ich glaube, es hat auch durchaus Gründe, dass die Schweizer vielleicht da jetzt noch nicht so weit sind wie andere Regionen. Einerseits ist die Schweiz kein großes Industrieland. Die haben industriellen Kern um Basel herum. Ansonsten ist die Industrie in der Schweiz aber nicht so stark vertreten. Und im Strommarkt wiederum hat die Schweiz halt unheimlich viel Grundlast durch sehr viel Wasserkraft und durch die drei Kernkraftwerke, die in der Schweiz weiterhin laufen. Da ist also der Druck eigentlich auch nicht so groß. Und inzwischen ist aber in der Schweiz auch eine Wasserstoffstrategie in Planung. Die soll bis Jahresende vorliegen. Das hat die Regierungspräsidentin das Kanton St. Gallen auch nochmal betont. Und auch gibt es erste Pläne für eine Wasserstoffleitung. Da soll eine bestehende Erdgasleitung teilweise dort, wo sie bisher mit zwei Strängen verläuft, an einem Strang umgerüstet werden auf Wasserstoff. Und teilweise müsste auch ein Neubau erfolgen, aber durch die Alpen quer durch. Also das wird auch noch eine Herausforderung.
Ja, da vermute ich ja mal stark, dass sich Baden-Württemberg ein bisschen freuen dürfte. War das so?
Genau, also definitiv hast du genau einen richtigen Punkt. Das war der Leiter der Energieabteilung des baden-württembergischen Umweltministeriums, auch bei der Veranstaltung. Der hat die baden-württembergische Wasserstoffstrategie vorgestellt und er hat gesagt, ja, also das wäre natürlich total in unserem Interesse, wenn Wasserstoff, der über Italien und eigentlich vorangegangen, eher dann sogar aus Nordafrika, über Italien dann durch die Schweiz auch nach Baden-Württemberg kommen würde, weil Baden-Württemberg ist bisher auch nicht so gut angebunden in den Plänen des deutschen Wasserstoffkernnetzes, würde vor allem über eine Leitung gehen, die auch eigentlich ursprünglich aus Italien oder eben über den Balkan kommt, dann über Österreich und dann Bayern und dann nach Baden-Württemberg. Er hat durchaus begrüßt, wenn es eine weitere Trasse geben würde, die über die Schweiz direkt nach Baden-Württemberg kommt. Die Schweizer sagen natürlich auch, die Umrüstung unserer Leitung, die würde 1 bis 2 Milliarden Euro kosten. Wenn wir nur durchleiten, dann ist das für uns nicht interessant. Also natürlich wollen die auch am Wasserstoffmarkt partizipieren. Die Direktorin des Schweizer Gasverbandes hat auch ganz klar gesagt, wir wollen Teil des europäischen Wasserstoffhochlaufs sein.
Ja, in Deutschland haben wir jetzt hier ein Modell beim Kernnetz tatsächlich, dass der Staat quasi in Vorleistung zu geht, zumindest zum Teil über den Fonds, der geplant ist, oder Amortisationskonto heißt es so schön. Wie sind denn da die Ideen in der Schweiz? Oder können die Versorger das tatsächlich selbst tragen?
Nee, auch das hat sie klar gesagt. Das schaffen wir auf keinen Fall. Wir können diese 1 bis 2 Milliarden Euro als Gaswirtschaft in der Schweiz nicht aufbringen. Da muss man auch wissen, dass die Gaswirtschaft in der Schweiz deutlich kleiner ist als in Deutschland, weil es im Prinzip auch keine Gaskraftwerke gibt. Es gibt nur ein Reservekraftwerk bisher, das von Öl auf Erdgas umgerüstet wurde. Da gibt es jetzt die Planung, noch mehr zu errichten. Aber im Prinzip die Gaswirtschaft ist kleiner und sie hat eigentlich auch da auf Modelle, wie es in Deutschland gibt oder auch in Österreich. Es war auch eine Vertreterin des österreichischen Energieministeriums da, die auch die österreichischen Pläne vorgestellt hat. Auch dort gibt es mittlerweile den Plan für ein Wasserstoffstartnetz. Auch dort wird darüber diskutiert, wie die Regulierung im Hintergrund aussehen kann. Und es geht vor allem um staatliche Garantien. Die Schweizer sind immer zurückhaltender, was es angeht, nach Subventionen und direkter Förderung zu rufen. Also da würde ich auch mal sagen, deutlicher Unterschied vielleicht zur deutschen Energiewirtschaft. Sagen, nein, wir wollen keine Subventionen, aber wir brauchen irgendwie staatliche Garantien im Hintergrund. Es könnte sowas sein wie das Amortisationskonto, das jetzt auch in Deutschland so aufgesetzt worden ist, was kein direktes Subventionsinstrument ist.
Apropos Kernnetz, wir wollten ja auch so ein bisschen auf die Nachrichten der Woche zurückblicken und nicht nur auf unseren Reisen erzählen oder auf unseren Tagungsbesuchen. Ja, ich habe ja so eine News mitgebracht, oder es ist ja eben keine News. Also die Branche wartet ja die ganze Zeit, wann geht es denn hier los mit dem Wasserstoffkernnetz? Wann kommt der Antrag der Fernleitungsnetzbetreiber? Und ja, da war so ein bisschen Enttäuschung mal wieder zu hören, weil ja, es ist wieder um einen Monat verlängert worden. Das heißt, wir müssen wieder einen Monat uns mehr gedulden, bevor der Antrag überhaupt bei der Bundesnetzagentur ist, die das ja dann anschließend prüfen muss. Das heißt, es wird immer sich noch ein bisschen verzögern, so alles, bis wir wissen, wo lang die Wasserstoffautobahn vielleicht durch Deutschland queren können.
Ja, das ist ja mittlerweile fast schon so ein Klassiker bei uns im Podcast, dass wir immer über das Warten und die Verzögerung sprechen. Vielleicht auch da kurz eingeschobene Kraftwerksstrategie gibt es auch immer noch nicht bei dem Wasserstoffkernnetz. Das war sogar auch Thema bei der Veranstaltung in der Schweiz. Da war der Leiter der Energieabteilung im Bayerischen Wirtschaftsministerium auch da. Er hat mal so laut drüber nachgedacht, ob die Netzbetreibern vielleicht jetzt nicht einfach den Antrag für das Kernnetz einfach mal einreichen sollten, obwohl noch keine Genehmigung aus Brüssel vorliegt. Da soll es wohl in einzelnen FNB-Ferngasnetzbetreiberkreisen durchaus Gedanken dazu gegeben haben. Wird aber so nicht kommen, haben wir gehört. Aber es gibt jetzt wohl einen Appell, nicht wieder einen ganzen Monat zu warten, sondern sobald grünes Licht aus Brüssel da ist, dann tatsächlich den Antrag auch einzureichen, damit es dann endlich losgehen kann. Und irgendwie dieses Warten und Scheitern und Verzögern, das passt auch noch vielleicht so zu ein, zwei anderen Themen, die wir in der Woche noch hatten. Ruben, du hast es gestern aufgeschrieben, am Donnerstag. Es gab lange Verhandlungen darüber, ob Deutschland als Staat beim Übertragungsnetzbetreiber TenneT einsteigt. Und diese Gespräche sind jetzt geplatzt, da wird nichts draus.
Ja, das ist so. Die Tür ist nicht ganz zu, weil die deutsche Bundesregierung noch darauf hofft, im weiteren Verfahren, was ja noch gar nicht klar ist, wie es weitergeht, noch irgendwie eine Minderheitsbeteiligung an TenneT erwerben zu können. Aber man muss ganz klar sagen, der Ball liegt jetzt ja bei den Niederländern. Und interessant ist eigentlich, dass diese Verhandlungen tatsächlich schon lange geführt wurden. Das hat ja noch die Vorgängerregierung eingefädelt. Und der jetzige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist ein großer Freund davon, den Einfluss der Regierung auf die kritische Infrastruktur Übertragungsnetz auszuweiten. Aber nach vielen, vielen Jahren hat man dann festgestellt, das ist zu teuer. Das Geld dafür ist eigentlich gar nicht da. Also wir erinnern uns, wir haben ein Haushaltsurteil, was die Pläne der Bundesregierung in vielen Bereichen über den Haufen geworfen hat. Und offenbar führt das jetzt auch dazu, dass das Geld, die Rede ist ja von einem nicht näher bekannten Milliardenbetrag, zuletzt war zu hören, es soll so im Bereich von 20 Milliarden sein. Wie gesichert diese Informationen sind, weiß ich nicht, da wäre ich eher vorsichtig. Aber klar ist, es geht um eine Menge Geld. Und jetzt hat die Bundesregierung offenbar selbst den Stecker gezogen, nachdem die niederländische Regierung ihrerseits eine Frist gesetzt hatte. So war es zu hören. Und damit sind die Gespräche beendet und die niederländische Seite, also die Regierung und die niederländische TenneT-Muttergesellschaft werden jetzt schauen. Die haben angekündigt, dass sie an den Kapitalmarkt gehen, also Investoreninteresse abfragen. Und dann kommen wir in die Diskussion rein, wer hat Interesse, neuer Gesellschafter, neuer Anteilseigner von TenneT zu werden, von einem deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Und da erinnern sich vielleicht einige von uns noch an das Unternehmen China State Grid, was auch schon mal Interesse hatte, bei einem deutschen Übertragungsnetzbetreiber einzusteigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass uns da noch die ein oder andere Wolte bevorsteht. Da bin ich sehr gespannt, wie das entwickelt. Die Bundesregierung legt Wert darauf, dass sie diesen Prozess weiterhin begleitet. Aber man muss ganz klar sagen, sie sitzen nicht im Driver's Seat. Die Niederländer haben jetzt den Ball in ihrer Hälfte und schauen, was der Kapitalmarkt sagt, welche Investoren da aufzeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Investoreninteresse durchaus vorhanden ist, auch wenn Tenet jetzt ja keine, das wissen wir ja aus dem Netzgeschäft, keine Renditen verspricht, die durch die Decke gehen. Aber es ist ein stabiles Geschäft, was gerade für Infrastrukturinvestoren interessant sein könnte. Das liegt auf der Hand. Aber es steht ja auch im Raum, ob nicht sogar Tenet an die Börse geht. Also ob nicht auch einfach daraus die Tenet AG wird.
Ja, das Thema wird uns auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Mal gucken, ob es nicht dann doch irgendwann nochmal eine Diskussion gibt, ob die KfW-Bank zumindest eben mit einem Minderheitsanteil oder so einsteigt. Aber erstmal ist das Thema für Deutschland vom Tisch, genauso wie eine geplante Stromtrasse nach Schweden, also Strom in Richtung eines anderen Nachbarlandes. Auch da gab es nicht so eine gute Nachricht. Die kam dann aus Schweden. Es war geplant, ein 700 MW starkes Seekabel, sollte rund 300 Kilometer lang sein, die Strommärkte in Südschweden und Deutschland miteinander zu verbinden. Da haben aber jetzt die Schweden dem Ganzen eine Absage erteilt, weil sie sagen, das ist uns zu heikel, uns an den deutschen Strommarkt anzubinden, weil da sind die Preise nämlich viel höher als bei uns. Und sie hatten die Befürchtung, dass dann in Südschweden, wo durchaus Stromknappheit auch besteht, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass öfter auch deutscher Strom nach Schweden gehen würde, da haben sie sich ausgeklinkt. Und ja, naja, also auch nicht so eine gute Nachricht, aber ist erstmal vom Tisch. Hansa Power Bridge, das Projekt genannt.
Ja, und ich glaube, das zweite Argument war auch, dass der deutsche Markt nicht funktioniert. Also eine schöne Begründung tatsächlich. Mein Kollege, der Ron David Heinen, hat auch nachgefragt beim Ministerium, oder auch ob sie es kommentieren wollen oder auch beim zuständigen Übertragungsnetzbetreiber. Da war leider kein offizielles Statement zu holen. Also von daher schon eine auch etwas kuriose Geschichte.
Ja, in Bayern würde man sagen, eine ordentliche Watsche. Also eigentlich auch so ein Stück weit ähnlich wie die Gespräche mit den Niederlanden, dann da zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, sorry, wir haben kein Geld. Wir reden jetzt seit 4 Jahren darüber, aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Geht nicht. Keine guten Nachrichten. Eine gute Nachricht gab es aber durchaus aus der Solarbranche. Diese Woche hat die Intersolar, eine große Solarfachmesse in München stattgefunden. Die Solarbranche, die ist zumindest, was die Installationszahlen angeht, deutlich im Aufwind. Und wer dazu mehr erfahren will, der kann gerne mal in ein neues Format von uns gucken. Die Enerweek ist zu finden auf enerweek.tv im Internet. Sind Video-News. Dort fassen wir auch, ähnlich wie bei uns im Podcast, so ein paar Themen der Woche zusammen. Und unsere Kollegin Stefanie Dirks und Hanna Panzer waren in München, haben von dort ein paar Videos, Bilder und Berichte mitgebracht. Und die sind in der Enerweek von dieser Woche zu sehen, erscheint immer am Freitagmittag. Also wer jetzt unseren Podcast schon direkt noch am Freitagvormittag hört, der muss sich wahrscheinlich nochmal eine Stunde oder zwei gedulden. Aber dann wird es auf Enerweek TV die neue Folge geben. 2, 3 Folgen sind dort schon aktuell zu sehen. Neues Format von uns. Also gucken Sie gerne mal rein. Ja, Ruben, Michaela, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für die Runde heute. Mir hat es Spaß gemacht. In einer Dreierrunde, ein schönes Format. Können wir gerne so fortführen.
Sehr gerne.
Vielleicht seid ihr nächste Woche dann hier wieder dabei. Je nachdem, welche Themen wir in der kommenden Woche haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine schöne Zeit. Und bis bald. Tschüss.
Dankeschön.
Ja, tschüss.
Bis dann.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.